Auftakt, dein Miniguide fürs Konzert. Hallo und herzlich willkommen zur digitalen Konzerteinführung zum 13. Symphonischen Konzert der Nürnberger Symphoniker am Sonntag, den 8. Februar um 16.30 Uhr in der Meistersingerhalle. Mein Name ist Caroline Geier und wie immer möchte ich euch ein paar wissenswerte Dinge rund um dieses Konzert erzählen. Ein Mitschnitt des 13. Symphonischen Konzertes könnte problemlos in einer Best-of-Klassik-Reihe erscheinen. So voller Lieblingsstücke ist es. Das Konzert beginnt mit Mozarts Ouvertüre zu seiner Oper Die Entführung aus dem Serail. Die Entführung gehört zu den meistgespielten Opern in Deutschland. Sie rangierte in den letzten Jahren mit 50 bis 100 Aufführungen pro Jahr immer zwischen Platz 10 und 20 der deutschen Aufführungsstatistik. Das bedeutet, dass man jede Woche mehr als eine Vorstellung der Entführung irgendwo in Deutschland sehen könnte. Unter den Mozart-Opern verpasst sie nach Der Zauberflöte, Figaro, Don Giovanni und Così fan tutte nur knapp die Top 5. Und auch zur Entstehungszeit war sie bereits erfolgreich. Mozart schrieb kurz nach der Uraufführung an seinen Vater: Die Leute, kann ich wohl sagen, sind recht närrisch auf diese Oper. Es tut einem doch wohl, wenn man solchen Beifall erhält. Noch zu seinen Lebzeiten wurde die Entführung aus dem Serail in mindestens 5 Sprachen übersetzt und in nicht weniger als 30 Städten aufgeführt. Mozart komponierte die Oper 1782 in Wien. Der Ouvertüre widmete er sich zuletzt und war, wie so oft, in Zeitnot. Wer unseren Podcast regelmäßig hört, kann sich vielleicht erinnern, in der allerersten Folge habe ich Mozarts Haffner-Symphonie besprochen und die fiel in exakt dieselbe Zeit. Damals bat er seinen Vater um Aufschub bei der Haffner-Symphonie, um erstmal die Ouvertüre der Entführung aus dem Serail fertigzustellen, da dieser einen Premierentermin nur wenige Tage später hatte. Mit anderen Worten, die Ouvertüre kann erst sehr kurz vor der Premiere fertig gewesen sein. Mozart war bekannt dafür, oft sehr spät abzuliefern, manchmal erst am Vorabend der Uraufführung. Doch selbst unter Stress schaffte er Musik, die vor Ideen nur so sprüht. Und genau so ein Werk ist die Ouvertüre der Entführung aus dem Serail. Besonders charakteristisch ist der sogenannte türkische Stil, der sich in der Ouvertüre deutlich bemerkbar macht. Instrumente wie Becken, Triangel und große Trommel waren zur Zeit Mozarts eine Sensation. Sie sollten an die Janitscharenmusik des Osmanischen Reiches erinnern, das im Europa des 18. Jahrhunderts als exotisch und fremd wahrgenommen wurde. Mozart bedient diese Klangvorstellung allerdings mit einem Augenzwinkern. Denn in Wien hatte man gewiss auch noch eine ganz eigene Beziehung zum Osmanischen Reich, nachdem man in den vergangenen Jahrhunderten gleich zweimal einer Belagerung standgehalten und den Vormarsch der Osmanen gestoppt hatte. Wenn man sich überlegt, dass noch heute mit Stolz die Legende erzählt wird, das halbmondförmige Hörnchengebäck und der Vorläufer des Croissants wäre in Wien im Anschluss der zweiten Belagerung durch die Osmanen als Verhöhnung dieser erfunden worden, naja, dann ist es nicht komplett undenkbar, dass Mozart damals das Osmanische Reich zwar mit Faszination, aber auch ein klein bisschen Ironie vertonte. Bemerkenswert ist, Mozart nutzt die Ouvertüre nicht wie so oft, um alle Themen und Motive der folgenden Oper einmal vorzustellen. Stattdessen schafft er eine Art atmosphärische Visitenkarte. Man könnte sagen, die Ouvertüre vermittelt weniger Handlung als vielmehr Charakter oder den Geist der Oper. Die Ouvertüre ist damit weniger ein Vorspiel im klassischen Sinne als vielmehr ein musikalischer Kurzfilm. Als nächsten Klassik-Kracher hören wir danach das zweite Klavierkonzert von Sergei Rachmaninow. Das zweite Klavierkonzert von Sergei Rachmaninow ist heute eines der beliebtesten Werke der gesamten Klavierliteratur. Kaum ein Konzert verbindet Virtuosität, emotionale Tiefe und melodische Kraft so eindrucksvoll. Doch seine Entstehungsgeschichte ist alles andere als selbstverständlich. Sie beginnt mit einem künstlerischen und persönlichen Tiefpunkt. Im Jahr 1897 erlebte Rachmaninow einen schweren Misserfolg. Die Uraufführung seiner ersten Sinfonie wurde zum Fiasko. Die Kritik war vernichtend. Rachmaninow fiel in eine tiefe Depression und war über mehrere Jahre nahezu kompositionsunfähig. Erst ab 1900 fand Rachmaninow langsam zurück, unter ungewöhnlichen Umständen. Er begab sich nämlich in Behandlung bei dem Arzt Nikolai Dahl, der mit Hypnose und Suggestion arbeitete. Dahl sprach seinem Patienten regelmäßig Mut zu, bestärkte ihn in seinem Talent und seiner Schaffenskraft. Rachmaninow schrieb darüber: »Ich hörte die gleichen hypnotischen Formeln Tag für Tag wiederholt, während ich schlafend in Dahls Behandlungszimmer lag. Du wirst dein Konzert schreiben. Du wirst mit großer Leichtigkeit arbeiten. Das Konzert wird von exzellenter Qualität sein.« Es waren immer dieselben Worte, ohne Unterbrechung. Auch wenn es unglaublich erscheint, diese Therapie half mir wirklich. Im Sommer begann ich zu komponieren. Das Material wuchs und neue musikalische Ideen begannen sich in mir zu regen. Er war dem Arzt so dankbar, dass er das Klavierkonzert später Dahl widmete. Ein äußerst seltenes Beispiel dafür, dass ein medizinischer Therapeut Widmungsträger eines musikalischen Meisterwerks wurde. Das Konzert verbindet enorme pianistische Anforderungen mit großer melodischer Klarheit. Rachmaninow selbst war ein außergewöhnlicher Pianist, berühmt für seine enorme Spannweite der Hände. Er konnte Intervalle greifen, die für die meisten Pianistinnen und Pianisten kaum erreichbar sind. Dieses Konzert ist technisch anspruchsvoll, wirkt aber niemals rein virtuos. Es ist immer aus dem Klang heraus gedacht. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden Teile des Konzertes unzählige Male für Filme adaptiert und bearbeitet. Von Hollywood bis Popmusik. Seine Themen gelten bis heute als Inbegriff romantischer Klangsprache. So ließ sich zum Beispiel Marilyn Monroe in »Das verflixte siebte Jahr« zu Rachmaninows zweiten Klavierkonzert verführen und für den Kuschel-Schnulzen-Song »All by Myself« wurden große Teile der Melodie des zweiten Satzes geradezu schamlos geklaut. Heute hören wir das zweite Klavierkonzert von Rachmaninow nicht nur als Publikumsliebling, sondern auch als ein zutiefst persönliches Dokument. Musik, die aus Zweifel, Krise und Selbstüberwindung entstanden ist und vielleicht gerade deshalb eine so unmittelbare emotionale Wirkung entfaltet. Das letzte Stück unseres Konzertes ist »Scheherazade« von Nikolai Rimski-Korsakow. Es gehört zu den farbenprächtigsten Orchesterwerken des späten 19. Jahrhunderts. Kaum ein Stück verbindet erzählerische Fantasie und orchestrale Brillanz so unmittelbar. Ein Werk, das weniger eine Handlung erzählt, als vielmehr eine ganze Welt erschafft. Rimski-Korsakow komponierte Scheherazade im Jahr 1888, in einer Phase großer künstlerischer Reife. Er war nicht nur Komponist, sondern auch einer der bedeutendsten Orchestratoren seiner Zeit und vor allem Lehrer. Viele spätere Größen der russischen Musik, darunter zum Beispiel Strawinsky, lernten bei ihm, wie man Klangfarben gestaltet. Scheherazade kann man daher auch als eine Art klingendes Lehrbuch der Orchestrierung hören. Inspiriert wurde das Werk von den Erzählungen aus »Tausend und einer Nacht«. Doch Rimski-Korsakow war vorsichtig. Er betonte ausdrücklich, dass es sich nicht um eine genaue musikalische Nacherzählung einzelner Geschichten handele. Vielmehr wolle er Stimmungen, Bilder und Atmosphären einfangen. Orientalisch gefärbt, geheimnisvoll, sinnlich. Die vier Sätze trugen zwar programmatische Überschriften, doch Rimski-Korsakow zog sie später wieder zurück, weil er befürchtete, sie könnten die Fantasie des Publikums einschränken. Er wollte keine festen Bilder vorschreiben, sondern Raum für eigenes erleben lassen. Zentral ist die Figur der Scheherazade, dargestellt durch die Solovioline. Sie erscheint immer wieder frei und improvisatorisch wirkend als Erzählerin der Musik. Die Geige spielt hier nicht nur eine melodische Rolle, sondern fast eine dramatische. Sie verführt, beruhigt und lenkt. Der strenge, drohende Sultan hingegen wird durch schwere, absteigende Motive in den tiefen Blechbläsern charakterisiert. Am Ende des Werkes geschieht etwas Bemerkenswertes. Der anfänglich bedrohliche Sultan verliert seine Schärfe. Die Musik klingt versöhnlich aus und Scheherazades Stimme entschwindet leise. Nicht Gewalt siegt, sondern Erzählkunst, Fantasie und Intelligenz. Obwohl das Werk heute als Inbegriff orientalischer Klangwelt gilt, hat Rimski-Korsakow nie versucht, authentische arabische Musik zu zitieren. Das Orientalische entsteht durch westliche Mittel, exotische Skalen, ungewöhnliche Rhythmen und vor allem durch raffinierte Instrumentation. Es ist ein musikalischer Orient der Fantasie. Die exotische Atmosphäre von Scheherazade, aber auch ihre Rhythmen, regte auch etliche Choreografen an, das Stück als Ballett umzusetzen. Angefangen mit dem berühmten Michel Fokine für das Ballet Russe 1910, als der Orientalismus in der Belle Époque besonders en vogue war. Und viele weitere Ballette folgten ihm über die Jahrzehnte bis heute. Offenbar ist Scheherazade außerdem eine äußerst beliebte Musik für Eiskunstläufer. Und eine erfolgreiche noch dazu. In den letzten gut 35 Jahren wurde sie von nicht weniger als 7 internationalen EiskunstläuferInnen und einem Paar verwendet. Und mit ihr wurden mindestens 1 Bronze- und 2 Goldmedaillen bei Olympischen Spielen sowie 1 Silber- und 1 Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften gewonnen. Wer weiß, vielleicht sind diese sportlichen Erfolge auch ein ganz klein wenig auf die Magie und Verführung dieser betörenden Musik zurückzuführen. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen und ich hoffe, ich habe euch Lust gemacht auf die Musik mit orientalischer Atmosphäre und romantischen Gefühlen, die uns in diesem Konzert erwartet. Dann kommt doch am Sonntag, den 8. Februar, um 16.30 Uhr zum 13. Symphonischen Konzert der Nürnberger Symphoniker in die Meistersingerhalle. Und besucht mich sehr gerne im Foyer zum Auftakt Konzert im Gespräch mit Künstlern bei mir zu Gast. Ich freue mich auf euch.